Da geht man zum Arzt, es ist eigentlich nur eine Routineuntersuchung, man ist eigentlich kerngesund und dann der Schock. Krebs im Endstadium, nur noch ein paar Wochen zu leben. Vielleicht kennt der eine oder andere hier im Raum sogar jemanden, bei dem das tatsächlich so passiert ist. Man meint zu leben, man meint so vital, so kerngesund zu sein, doch in Wirklichkeit ist man todkrank und wird in der Predigt soll es auch um einen Patienten gehen. Es soll aber nicht um eine Person gehen, sondern gleich um eine ganze Gemeinde. Wir sind ja in der Predigtreihe über die 7 Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3 unterwegs. Und heute Morgen ist das 5. Sendschreiben dran, nämlich an die Gemeinde in Sardes in der heutigen Türkei. Und der Gemeinde in Sardes ging es sehr ähnlich, wie eben beschrieben. Und deswegen lautet das Thema heute Morgen ein wenig provokant: Lebendig tot, warum gute Werke so gefährlich sind. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 3, 1 bis 6. Offenbarung 3, 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt der, die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der erste Punkt lautet: harte Diagnose, Tod trotz toller Taten. Vielleicht kennt ihr die Redewendung, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Das meint so viel wie, man soll erst dann urteilen, wenn man alle Fakten zur Verfügung hat, und soll dann erst ein Urteil treffen, also nicht zu früh jubeln. Da gibt es ja so lustige Beispiele, zum Beispiel aus dem Sport. Ich denke da an den Radsport, wo dann der eine Fahrer am Sprinten ist und im Gefühl des sicheren Sieges die Arme zum Himmel reißt und sich freut, dass er der Erste sein wird, der die Ziellinie überquert, und sich dann wundert, dass doch noch jemand von hinten angerauscht kommt und er doch nur zweiter Platz wird. Oder beim Fußball, wo der Torwart den Elfmeter hält und der Ball fliegt in den Himmel hoch und der Torwart springt auf und jubelt, er hat den Ball gehalten, doch 10 Sekunden später kommt der Ball über Umwege irgendwie doch noch über die Ziellinie. Der Torwart ist schon längst woanders und das Tor zählte. Und vielleicht ging es einigen in der Gemeinde in Sardes genauso, die den Brief an die Gemeinde nicht so ganz zu Ende gehört haben, die vielleicht nach dem ersten Satz gejubelt hatten, weil Jesus da ja sagt: Ich kenne deine Werke. Und sie dachten sich: Ja, yeah, Jesus, super, dass du das auch erkennst, dass du das jetzt erwähnst, finde ich klasse, denn wir machen doch so viel. Endlich würdigt jemand uns und unsere Leistung. Ich wusste, dass Jesus begeistert sein würde. Also wer nur diesen Satz gehört hat und dann schon umgedreht hat und gejubelt hat, der hat sich zu früh gefreut. Jesus war nämlich noch gar nicht fertig, das war nur der erste Satz. Jesus möchte nämlich gar nicht loben, Jesus möchte tadeln. Der Satz geht nämlich weiter: Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Autsch, das hat gesessen. Jesus kommt gleich direkt zur Sache. Jesus redet nicht um den heißen Brei herum, er packt gleich den Hammer aus. Und was für ein brutaler Anfangssatz ist das eigentlich? Man könnte Jesus sagen: Jesus, so fängt man doch nicht an. Aus der Psychologie wissen wir doch die Feedback-Regeln, Jesus. Erst das Gute, dann ein bisschen Kritik und dann wieder positiv enden. So muss man das doch machen. Aber Jesus fängt direkt mit der Kritik an. Und wisst ihr warum? Weil die Lage der Gemeinde so dramatisch ist. Die Gemeinde braucht Klartext, sie braucht nicht Honig um den Bart. Und dieser Klartext, der tut nun mal weh. Stellen wir uns mal vor, ich hätte Krebs und ich gehe jetzt zum Arzt. Was bringt mir ein Arzt, der mir nicht die Wahrheit sagt? Wenn ich krank bin, vor allem wenn ich so eine schlimme Krankheit habe, dann erwarte ich doch, dass der Arzt mir genau sagt, wie es um mich steht. Denn vielleicht kann ich ja noch gesund werden. Heutzutage gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch gegen diese Krankheit anzukämpfen. Man könnte eine Chemotherapie starten oder andere Dinge. Aber wenn mir der Arzt sagt, Christian, alles ist gut bei dir, du bist kerngesund, dann würde er mir zwar nicht den Tag verderben, aber er würde mir mein ganzes Leben verderben. Ich brauche die Wahrheit, auch wenn sie sehr unbequem ist. Ich brauche eine klare Diagnose, um gesund werden zu können. Und genau das hat Jesus hier im Sinn, deswegen fängt er hier so radikal an. Und die Gemeinde in Sardes, die war weit bekannt für ihre Werke. Die Gemeinde in Sardes war eigentlich so eine Mustergemeinde, das Musterbeispiel für eine perfekte Gemeinde. Wenn man sich die Gemeinde in Sardes angeschaut hat, hat man damals gesagt, so muss doch eine Gemeinde sein. Einfach nur genial, was da läuft. Und ich stelle mir viel vor, das steht nicht im Text, aber ich stelle mir vor, da war viel los. Vielleicht haben sie sich um die Armen gekümmert. Vielleicht haben sie die Kranken gepflegt. Sie hatten lebendige Gottesdienste, Lobpreisabende, Gebetsnächte und so weiter. Die perfekte Gemeinde, dachten alle. Doch es ist nicht entscheidend, was die Menschen für ein Urteil treffen, was die Menschen über eine Person, über eine Gemeinde denken, sondern es ist entscheidend, was Gott sagt. Denn wir wissen ja, Gott sieht tiefer. In 1. Samuel 16, 7 heißt es, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und Jesus sagt, alle denken, ihr seid lebendig, weil ihr so aktiv seid, weil ihr so engagiert seid. Aber wisst ihr was? In Wahrheit seid ihr das Gegenteil. Ihr seid tot. Außen top, innen flop. Und Jesus sagt auch nicht, Gemeinde Sardes, ihr seid krank, euch geht's nicht gut. Nein, er sagt, ihr seid tot. Da ist kein Leben in euch, weil alles nur gespielt ist. Es ist alles nur Heuchelei bei euch in der Gemeinde. Eure Gemeinde als Ganzes ist tot. Wir sehen daraus schon mal, Aktivität in einer Gemeinde, bloße Aktivität, ist noch kein Beweis für die Lebendigkeit oder für die Gesundheit einer Gemeinde. Wer viel Frommes tut, aber kein Glauben dahinter hat, aber keine echte Beziehung zu Jesus hat, der ist eigentlich oder der ist geistlich tot. Wer einfach Frommes tut, zum Beispiel spendet, zum Beispiel für Gott singt, für Gott dient in der Gemeinde, ohne zu glauben, ohne mit dem Herz dahinter zu sein, ohne es für Gott zu machen, der ist ein Schauspieler, aber kein Christ. Man kann also in der Gemeinde sein, das ist echt schockierend, was Jesus hier sagt, ohne ein Kind Gottes zu sein. Es ist möglich, in der Gemeinde hier Mitglied zu sein, in der lokalen Gemeinde, ohne ein Kind Gottes zu sein. In der universellen Gemeinde natürlich nicht, da sind nur die Wahrhaftgläubigen, aber das ist von außen immer ein bisschen schwer zu festzuhalten, wer jetzt dazugehört und wer nicht. Wir sehen, Glaube und Werke gehören zusammen. Und damit meine ich nicht, und das muss auch deutlich gesagt werden, in Bezug auf die Errettung. In Bezug auf die Errettung, auf das Heil, ist nur der Glaube notwendig. Da können wir so viel tun, wie wir wollen, es wird uns nichts bringen. Aber in der Heiligung, in der Nachfolge, da gehört beides unmittelbar zusammen. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Also nach der Bekehrung wird automatisch, da muss Werke auch dazukommen. Da brauchen wir beides, Glaube und Werke. Im Vers 2b sagt Jesus, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Jesus präzisiert hier also seine Anklage. Er nennt jetzt den Grund, warum er die Gemeinde für tot hält. Ihre Werke waren nicht vollkommen. Was heißt das? Wer ist denn schon perfekt? Wer hat denn schon vollkommene Werke? Wer macht denn schon alles richtig? Ich glaube, das ist hier nicht gemeint. Ich glaube, Jesus zielt hier auf die Einstellung hinter den Werken ab. Die Frage lautet, warum diene ich Gott? Um mir den Himmel zu verdienen? Aus Tradition, das war schon immer so, deswegen mache ich es weiter so. Aus bloßem Pflichtbewusstsein? Vielleicht aus Egoismus, um gut dazustehen vor den anderen? Ich denke, das sind alles falsche Motive für sich betrachtet. Die richtige Motivation zum Dienst für Gott ist Dankbarkeit und Liebe. Weil Gott mich errettet hat, weil er in Vorleistung getreten ist, will ich ihm aus Dankbarkeit dienen. Und weil Gott mich zu seinem Kind gemacht hat, obwohl ich so ein Sünder war, will ich ihm aus Liebe dienen. Und das fehlte der Gemeinde in Sardes. Und das fehlte auch den Pharisäern, den super frommen Juden der geistlichen Elite, als Jesus gelebt hat. Er sagt zu ihnen, Matthäus 23, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat, so auch ihr. Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Was für ein katastrophales Zeugnis, das die Pharisäer hier von Jesus kriegen. Sie sehen aus wie ein Sarg, außen schön, schön geschmückt, aber innen drin tot und vergammelt. Und das gleiche Problem hatten auch die Juden zur Zeit von Amos, also nochmal 700 Jahre vorher. Amos sagt hier, was Gott über die Feiertage, über die Gottesdienste der Juden zu der Zeit gedacht hat. Nämlich, ich bin euren Feiertagen Gram und ich verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen dran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Was war da passiert? Der Gottesdienst lief, die Feiertage wurden eingehalten. Dort waren Versammlungen, dort wurde sogar geopfert, dort gab es Lieder, dort gab es sogar Hafenspiel. Man könnte sagen, besser geht es doch nicht, oder? Doch Gott sagt, wisst ihr was, schön und gut, was ihr da macht, aber ich hasse das, weil ihr nicht mit dem Herzen dabei seid. Das ist alles nur eine bloße Show. Ihr scheint lebendig, aber ihr seid tot trotz toller Taten. Man könnte jetzt auch weitergehen. Was würde Gott denn zu uns sagen? Und wisst ihr, ich habe ein bisschen Angst, dass Jesus auch mal das Gleiche zu uns sagen könnte. Wie zu der Gemeinde in Sardes, wie zu den Pharisäern, wie zu den Juden zur Zeit von Amos. Könnte vielleicht Jesus mal sagen, die FEBG Espelkamp ist zwar bekannt für Aktionen, aber trotzdem sind sie geistlich tot? Ich hoffe, dass wir das aus Jesu Mund niemals hören werden. Und du persönlich bist jetzt nicht verantwortlich für die ganze Gemeinde, insofern du kein verantwortliches Amt als Ältester zum Beispiel hast, dann bist du es in einer gewissen Weise natürlich schon. Aber du bist persönlich verantwortlich für dein geistliches Leben. Du bist für dich verantwortlich. Und deswegen frage ich auch dich konkret, wie sieht dein geistliches Leben aus? Hast du eine Beziehung zu Gott? Lebst du mit Gott? Nicht nur am Sonntag, sondern auch in der Woche. Und wenn du dir jetzt nicht ganz sicher bist, wie du antworten sollst, dann stell dir mal zwei Fragen. An diesen Fragen lässt sich das eigentlich ziemlich gut charakterisieren. Erstens, wie oft liest du in der Bibel? Zweitens, wie oft betest du? Diese beiden Fragen geben eine gute Antwort, sind ein guter Indikator für das geistliche Leben. Oder anders gefragt, warum dienst du? Der Großteil oder einige aus der Gemeinde dienen ja Gott konkret in verschiedenen Bereichen. Warum tust du das? Welche Motivation steckt dahinter? Überprüf dich mal selber. Bist du wirklich geistlich lebendig oder scheinst du nur so? Warst du nur einen Schein nach außen? Und ich finde es ja super, dass wir verschiedene Angebote in der Gemeinde haben. Wir haben den Gottesdienst, wir haben für jede Altersgruppe, von den kleinen Kindern bis zu den Senioren, altersgerechte Angebote. Also jeder wird versorgt, der versorgt werden möchte. Und viele sind auch aktiv in der Gemeinde, bringen sich ein. Und das ist gut so, das ist biblisch, das ist auch Gottes Wille. Aber wir müssen aufpassen, dass wir bei all der Aktivität nicht unsere Beziehung zu Jesus vernachlässigen. Ja, das ist möglich, sich geistlich zu verrennen, aber die Beziehung zu Jesus nicht mehr zu pflegen. Und schön, um sich selbst zu drehen, aber nicht mehr um Jesus Christus. Im Predigtthema habe ich ja angedeutet, dass gute Werke gefährlich sein könnten. Wie ist das zu verstehen? Ist die Bibel etwa gegen gute Werke? Nein, das sei ferne, würde Paulus sagen. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Titus 3, lass aber auch die unseren lehren, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Oder ganz bekannt Hebräer 10, 24, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und die Liste ließe sich fortsetzen. Gute Werke sind also gewollt von Jesus. Er verlangt sie sogar. Aber, und das ist jetzt das Gefährliche, gute Werke können ein Ruhekissen sein. Man denkt, Mensch, ich tue doch so viel. Gott, du musst mich doch jetzt annehmen. Du musst doch Gefallen an mir finden. Du musst doch stolz auf mich sein. Aber wenn die guten Werke kein Fundament haben, kein Fundament des Glaubens, dann sind sie wertlos. Und deswegen können gute Werke auch gefährlich sein. Das liegt nicht an den guten Werken, sondern das liegt an unserer falschen Einstellung. Wir kommen zum zweiten Punkt, zur kompromisslosen Therapie. 5 Medikamente zur Genesung, die Verse 2a und 3. Das Zeugnis der Gemeinde ist also mangelhaft, sagt Jesus, doch es muss nicht dabei bleiben. Jesus zeigt auch einen Ausweg. Es kann sich was ändern. Und Jesus macht 5 konkrete Vorgaben, was die Gemeinde tun soll, um wieder lebendig zu werden. Sie sollen aufwachen, stärken, erinnern, festhalten und umkehren. Schauen wir uns mal die Therapie im Einzelnen an. Als erstes sagt Jesus in 2a, werde wach. Die Gemeinde soll aufwachen. Sie sollen erkennen, dass sie bisher geschlafen haben und sie sollen diesen Zustand ändern. Und Jesus sagt, wacht doch mal endlich auf aus eurem Werkewahn. Wacht auf aus eurem geistlichen Schlummerzustand. Als zweites, stärke das andere, das sterben will. Also nachdem sie selber aufgewacht sind, sollen sie auch dafür sorgen, dass die anderen aufwachen, dass die anderen wieder lebendig werden, sich um die anderen zu kümmern. Sie sollen etwas dagegen tun, dass die Gemeinde ja vor die Hunde geht sozusagen. Als drittes, so denke nur daran, wie du empfangen und gehört hast. Es geht jetzt also um die Erinnerung. Die Gemeinde soll mal kurz sich erinnern, wie war das eigentlich, als wir uns bekehrt haben, als wir die Botschaft empfangen und gehört haben von Jesus. Ah, wie brennend waren wir da für Jesus. Und daran sollen sie sich erinnern, an diese erste Liebe, auch das, was Jesus der Gemeinde zu Ephesus im ersten Sendschreiben geschrieben hat. Als viertes dann, halte es fest. Sie sollen diese erste Liebe, diese Freude, sollen sie bewahren. Und dieses Verb zeigt an, dass sie das regelmäßig tun sollen. Sie sollen dauernd es festhalten, nicht loslassen. Und als fünftes dann, ich denke, das Wichtigste, tue Buße. Die 5. Anweisung Jesu verlangt Umkehr. Und wisst ihr, Buße ist mehr als einfach nur zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Buße ist immer auch die Umkehr vom falschen Wege. Also auch die Sünde gefälligst zu lassen, beziehungsweise dagegen anzukämpfen. Sie sollen also die Sünde erkennen, Jesus hat sie ihnen vorgehalten. Sie sollen die Sünde bekennen, aber sie sollen sie dann auch lassen. Sie haben die Diagnose erfahren, haben sie erhalten, dass sie geistlich tot sind. Das ist traurig, aber Selbsterkenntnis ist ja der erste Schritt zur Besserung. Und wenn man weiß, wo es juckt, dann kann man auch kratzen. Und deswegen sagt Jesus, wo das Problem liegt, damit sie etwas dagegen tun sollen. Und er sagt das ziemlich direkt. Er sagt, tu Buße. Unmissverständlich und klar. Und Jesus schickt auch eine ernste Warnung hinterher, was passiert, wenn man diese Medikamente nicht nimmt und seinen Anweisungen nicht gehorcht. Und mit dieser Warnung in Vers 3b will er motivieren, er will die Gemeinde motivieren, auszuharren und dran zu bleiben. Er sagt, wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ja, ist nicht ganz einfach zu verstehen, was Jesus hier meint, aber ich verstehe es so. Jesus schreibt hier an eine Gemeinde, also es sind ja gläubige Menschen. Ihr Zustand ist zwar miserabel, aber sie sind ja errettete Kinder Gottes. Und man könnte es auch so übersetzen, wenn du nicht erwachst oder wenn du nicht aufwachst oder wenn du aber nicht aufgewacht sein wirst. Also es muss ein einmaliges Aufwachen sozusagen da sein. Und Jesus sagt, wenn sie weiter schlafen, wenn sie nicht einmalig aufwachen, dann wird Jesu Erscheinen für sie nicht schön sein, sondern negativ. Es wird wie ein Einbruch sein. Es wird sein, oh Mensch, Jesus ist jetzt schon da. Das ging aber plötzlich. Und Mensch, was habe ich mein Leben vergeudet? Und wir wissen, dass die Gläubigen, nachdem Jesus sie zu sich geholt hat, vor Gottes Thron stehen werden, vor dem Preisgericht und dort belohnt werden für die Taten, aber auch Tadel kriegen werden für das, was sie eben vergeudet haben. Und ich denke so, dass die Gemeinde dort ein böses Erwachen haben wird, nämlich, dass sie dort erkennen werden, dass sie ja ihr ganzes Leben vergeudet haben und dort ihnen viel Belohnung von Jesus verwehrt bleiben wird. Sie werden wie durchs Feuer, 1. Korinther 3, hindurch errettet. Wir wissen nicht genau, wie dieses Gericht hier aussehen wird, das erfahren wir nicht. Wir erfahren auch nicht, wie die Gemeinde auf Jesu Befehl jetzt reagiert hat. Ich hoffe, dass sie aufgewacht sind. Bei den Pharisäern wissen wir, die meisten haben weitergeschlafen. Auch bei den Juden zur Zeit von Amos wissen wir, die haben weitergeschlafen. Und bei beiden kam auch das Gericht. Das Nordreich zur Zeit von Amos wollte nicht auf Gott hören. Und was passierte? Kurze Zeit später kam das Gericht von den Assyrern, weil sie eben Gottes Gnadenangebot ausgeschlagen haben. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wie steht es mit dir? Wenn du heute merkst, dass dein Leben eigentlich nur Fassade ist, dass du hier in den Gottesdienst Woche für Woche rennst, meinetwegen auch unter der Woche hier aktiv bist, aber eigentlich ein Heuchler bist, dann musst du etwas ändern. Dann ist heute die Zeit, etwas zu ändern und nicht morgen. Wenn du bisher ein Heuchler warst, dann ist das sehr traurig, aber das Gute ist, du kannst es heute ändern. Und es muss nicht immer so bleiben. Und Jesus sagt ganz einfach, tu Buße. Und das möchte ich dir auch heute weitergeben. Geh auf die Knie und tue Buße. Und als drittes möchte ich noch kurz die wundervolle Heilung ansprechen. Wundervolle Heilung, drei himmlische Geschenke, die Verse 4-6. Bisher hatten wir die harte Diagnose und die kompromisslose Therapie. Das waren ja keine einfachen, keine schönen Themen heute Morgen. Aber wer geheilt, wer gesund werden will, der braucht ja eine treffende Diagnose und der muss dann auch die Therapie des Arztes konsequent umsetzen. Sonst wird er krank bleiben und sonst wird er in den sicheren Tod schlittern. Und wenn die Diagnose gepasst hat und die Therapie erfolgreich verlaufen ist, dann steht am Ende im Idealfall die Heilung. Und genauso ist das hier auch in unserem Text. Und damit kommen wir jetzt auch zum schönen Teil des Sendschreibens, der Heilung. Jesus sagt, aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Anscheinend war die Gemeinde in Sardes als Ganzes, als Kollektiv tot. Doch einige der Gemeindemitglieder stellten eine rühmliche Ausnahme dar. Sie waren nicht tot. Und dieses Prinzip des Überrests, das sehen wir durch die ganze Bibel. Es gab immer einen kleinen Überrest, egal wie verdorben das Volk Israel war oder die Gemeinde. Es gab immer einen kleinen Teil, der gläubig geblieben ist. Und genauso ist es hier auch in der Gemeinde. Es gab einige, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Das ist ein bildhafter Ausdruck dafür, dass sie ihren Körper nicht mit Sünde beschmutzt haben. Die also sich anders verhalten haben, wahrscheinlich in Bezug auf die Heuchelei, die eben echt waren, die ein echtes Christsein gelebt haben. Und Jesus beschreibt die Heilung mit drei verschiedenen Aspekten. Er stellt eine dreifache Belohnung im Himmel in Aussicht. Er sagt, wer durchhält, und dieses Wort steht im Griechischen im Präsens, das heißt, wer immer wieder durchhält, wer regelmäßig durchhält, so könnte man es dann übersetzen. Das zeigt also, es ist ein stetiger Kampf, es ist nicht eine einmalige Aktion. Also wer regelmäßig überwindet und an Jesus dauerhaft festhält, auf den wartet eine dreifache Belohnung. Das erste Geschenk ist, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Wofür stehen weiße Kleider? Zum einen für Festlichkeit. Weiß war in der Antike eine Farbe der Festlichkeit. Wenn ein besonderes Fest anstand, kleidete man sich oft weiß. Die Überwinder werden also im Himmel feiern. Sie werden fröhlich sein. Als zweites war weiß die Farbe des Sieges. Wenn in Rom ein Sieg errungen wurde, dann gab es einen Triumphzug. Der Herrscher kam zurück zur Stadt und die ganze Stadt kleidete sich in weiß, weil sie feiern wollten, weil sie den Sieger feiern wollten. Deswegen nannte man Rom dann auch eine weiße Stadt, immer wenn es einen Sieg gegeben hat. Also die Überwinder gelten im Himmel als Sieger. Deswegen dürfen sie auch feiern. Und weiß ist natürlich die Farbe der Reinheit, der Gerechtigkeit. Die Überwinder werden also im Himmel endgültig vollkommen für gerecht erklärt. Es gibt dort keine Sünde mehr. Dort wird alles, was sündig ist, hinfort weggenommen. Und sie werden in Vollendung reingemacht, das, was wir jetzt schon erleben dürfen. Das zweite Geschenk ist, ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Wer also auf der Erde ständig überwindet, zu Jesus hält, dessen Name wird für immer im Buch des Lebens stehen. Was ist dieses Buch des Lebens? In Offenbarung 20, Vers 15 lesen wir, und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Also das Buch des Lebens ist sozusagen für uns das entscheidende Buch. Wer nicht im Buch des Lebens steht, sagt Johannes in der Offenbarung, kommt in den feurigen Pfuhl, das heißt in die Hölle. Im Buch des Lebens stehen diejenigen, die wahrhaft gläubig sind, die an Jesus Christus glauben, die Vergebung ihrer Schuld erfahren. Und Jesus verspricht, dass die Namen der Überwinder immer dort stehen bleiben, dass sie nicht gestrichen werden. Also, dass sie eine Garantie haben, diejenigen, die durchhalten, dass sie in den Himmel kommen werden. Und das ist ein Ansporn für uns Christen, durchzuhalten, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Ich glaube, dass es hier in der Stelle aber auch nicht darum geht, ob man aus dem Buch gestrichen werden kann oder nicht. Zumindest formuliert Jesus das an dieser Stelle nur positiv und er sagt, wenn du überwindest, wird dein Name nicht gestrichen. Das heißt, Jesus geht nur auf diesen positiven Teil ein. Er möchte jetzt nicht Angst machen, sondern er möchte genau das Gegenteil bewirken. Er möchte Belohnung in Aussicht stellen. Und er sagt, wenn du durchhältst, auch wenn es schwer wird, dann wartet die Ewigkeit auf dich. Ich warte auf dich, ich werde deinen Namen nicht austilgen. Und als drittes Geschenk, ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, zu dem wird sich Jesus bekennen. Und ich glaube, das bezieht sich hier auch auf das Gericht vor dem Richterstuhl Christi. Dann wird nämlich der Überwinder, der Gläubige, vor Gottes Thron stehen. Dann ist ja entscheidend, was passiert mit diesem Gläubigen. Und Jesus wird höchstpersönlich, kündigt er uns hier an, als Zeuge auftreten und sagen, ja, ich kenne den, der gehört zu mir. Und das muss unvorstellbar sein, wenn Jesus, der Schöpfer der Welt, der für unsere Sünden gestorben ist und der jetzt auch beim Vater wieder ist, sich zu uns bekennen wird und sagen wird, ich kenne ihn. Das heißt, auf den jeden Überwinder warten drei himmlische Geschenke. Der Überwinder wird als der Gerechte, als der reine Sieger im Himmel feiern. Das sind die weißen Kleider. Er hat sein Ticket zum Himmel sicher. Sein Name wird nicht getilgt und er gehört zu Jesus. Er wird ihn bekennen vor seinem Vater. Und Jesus schließt mit der dringenden Ermahnung, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wenn der Geist Gottes heute zu dir spricht, dann werde still, höre zu und sei gehorsam und tu das, was er dir sagt. Am 24. Oktober 1963 gab es ein schweres Unglück in einem Eisenerzbergwerk. 129 Bergleute wurden dort verschüttet und es war eine große Katastrophe. Einige Menschen konnten gerettet werden, aber einige starben auch. Und es war eine große Suchaktion. Es waren viele dort beteiligt. Und nach 10 Tagen Rettungsaktion hat man die Suche aufgegeben. Man hat gesagt, da kann jetzt keiner mehr überlebt haben. Wir kommen auch nicht weiter. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Und irgendjemand kam auf die Idee, ach Mann, lass es doch noch einmal probieren, die Menschen irgendwie zu retten. Und tatsächlich, man kann es ein Wunder nennen, man hörte Klopfzeichen und man wusste, da lebt also noch jemand, da ist noch Leben, irgendwo 100 Meter unten, wir sehen sie zwar nicht, aber wir merken, da ist jemand, da hat jemand reagiert. Und tatsächlich, die Männer machten weiter. Und nach 14 Tagen konnten 11 weitere Männer gerettet werden. Keiner hat eigentlich mehr daran geglaubt, dass sie leben würden. Alle dachten, da ist jeder tot, keine Chance mehr. Aber die Männer konnten doch noch gerettet werden. Und dieses Wunder ging als Wunder von Längede in die deutsche Geschichte ein. Paulus berichtet von einer ähnlichen Rettungsaktion, nämlich von einer geistlichen Rettung. In Epheser 2, Vers 4 schreibt er: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Wenn du heute merkst, dass du tot bist, so wie die Gemeinde in Sardes, und du keine Hoffnung mehr siehst, dass da noch was zu machen ist, dann lass dir sagen, es gibt noch Hoffnung. Auch du kannst umkehren und in Jesus Rettung finden, denn Jesus kann selbst die retten, die kurz vorm Tod stehen. Amen.